sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das heute Predigtext sein soll für diesen Gottesdienst, es ist die Epistel für diesen Sonntag und steht im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Ich lese die Verse 5 bis 9. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Wir wollen beten. Herr, du schenkst uns dieses Wort vom Festhalten, vom Werfen und vom Widerstehen. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Wort segnen wollest, einem jeden Einzelnen, der gekommen ist. Du siehst einen jeden Einzelnen. Du kennst eine jede einzelne Situation. Du weißt auch um das Verborgene. Du weißt um das, was uns Angst macht, was uns gefangen hält. Du weißt aber auch um das, was nicht richtig ist in unserem Leben. Wir wollen dich bitten, dass du uns veränderst durch diese Predigt und dass du durch dein heiliges und lebendiges Wort sprichst zu einem jeden Einzelnen von uns. Und so segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, wir werden heute eine dreimal das Predigt hören. Eine dreimal das Predigt. Es wird gehen erstens um das Festhalten, zweitens um das Werfen und drittens um das Widerstehen. Das sind die drei Dinge, die im Wesentlichen in unserem Predigtext von uns gefordert werden. Das Festhalten, das Werfen und das Widerstehen. Das erste, das Festhalten, wir lesen es in den ersten beiden Versen unseres Predigtextes. Da heißt es, alle aber miteinander haltet fest an der Demut, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wie ich mich in der letzten Woche vorbereitet habe auf diese Predigt, habe ich mir zu diesen drei Begriffen, festhalten, werfen und widerstehen, intensiv Gedanken gemacht. Und als ich begann, über das Festhalten nachzudenken, da ist mir sofort ein Erlebnis aus meiner Studentenzeit ins Gedächtnis gekommen. Als Student habe ich vielen Leuten geholfen, umzuziehen. Irgendwie haben die, glaube ich, gedacht, weil ich so groß bin und ein bisschen breiter, der ist geeignet, unsere Möbel zu schleppen. Und immer, wenn ich zu den Umzügen kam, dann war das auch so, ich musste eher so die schweren Dinge nehmen. Ich habe in Marburg studiert und wer Marburg kennt, der weiß, das ist eine wunderschöne Altstadt. Da ist es wunderbar zu leben. Nur umziehen ist da nicht so toll in diesen engen Treppenhäusern. Und wie ich über das Festhalten nachgedacht habe, habe ich an einen dieser Umzüge gedacht, wie ich da jemandem geholfen hatte, umzuziehen und aus der dritten Etage die Möbel nach unten auf die Straße zu bringen. Und wie ich da so einen ganz schweren Schreibtisch mit einem Kollegen von mir geschleppt habe, stehe da mitten im Flur, in diesem engen Flur, kann mich kaum bewegen, halte so diesen Schreibtisch fest, der, wenn er entweder entglitten wäre, mich so halb erschlagen hätte oder eben das halbe Treppenhaus runtergepurzelt wäre. Und ich stehe so in diesem Treppenhaus und da kommt die Ehefrau des gerissen, dem ich geholfen hatte, und hält mir ein Mettbrötchen, so ein Brötchen mit Schweinemett hin und sagt, möchtest du nicht etwas essen? Das war so eine ganz surreale Situation. Ich konnte natürlich dieses Mettbrötchen, das ich hinterher gerne gegessen habe, nicht nehmen, weil ich etwas festgehalten habe. Ganz intensiv musste ich das festhalten. Und nicht nur, dass ich das festgehalten habe, sondern dieser Schreibtisch hielt mich natürlich auch fest. Ich war nicht in der Lage, einfach mal rüberzugreifen und zu sagen, ich nehme das, sondern der hat mich gebunden. Das ist so, nicht nur, wenn wir etwas richtig fest in die Hände nehmen, sondern auch, wenn wir uns an eine Tugend oder an eine Gewohnheit binden, sei es etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Wenn wir daran festhalten, ganz intensiv, dann hält uns diese Tugend und diese Gewohnheit auch fest. Dann prägt die uns. Jetzt ist hier in unserem Predigttext die Rede davon, dass wir an einer ganz besonderen Tugend festhalten sollen, nämlich an der Demut. Demut ist ein Wort, das uns heute so in diesem 21. Jahrhundert schwer über die Lippen geht. Das ist etwas, was vermeintlich so ins Preußentum hineingehört, so ein Duckmäusertum, so Selbsterniedrigung. Das hat nichts mit Demut zu tun. Demut hat nichts mit Selbsterniedrigung zu tun, wo man etwas selbst herbeiführt und wo man sich selber klein macht. Nein, das ist Demut nicht. Demut hat etwas zu tun mit dem Dienen. Das merkt man auch, wenn man auf die Wortbedeutung, die althochdeutsche Wortbedeutung von Demut kommt, von Deus Mutus, eine dienende Gesinnung zu haben. Und zwar eine dienende Gesinnung aus freien Stücken. Eine Haltung, die ich ganz selbstverständlich einnehme. Ich soll eine dienende Haltung haben. Und diese dienende Haltung, das meint Demut, die soll ich gegenüber zwei Dingen haben. Erstens gegenüber Gott. Und zweitens gegenüber meinem Nächsten. Die meisten, denke ich, haben heute Morgen schon Losung und Lehrtext gelesen. Und da haben wir im Lehrtext, ja, der uns geschenkt ist für diesen Sonntag, gelesen in Markus 12, was das höchste Gebot ist. Was Jesus eben übte von ganzer Kraft. Euer Näher zu sein. Verständlich, dieses Wiki. Kassen heikel wird im Leben. Also wenn ich ins Krankenhaus, wenn meine Ehefrau erkrankt ist, wenn es an der Börse nicht ganz so gut läuft, oder wenn in der Ehe der Kinder Probleme sind, ja, dann kann ich diesen Gott gut gebrauchen, ja. Dann kann er mir ja helfen, dieser allmächtige Gott. Das weiß ich ja, an seinem Segen ist alles erleben. Aber dass ich der Diener sein soll, da sträuben wir uns sehr häufig gegen. Genauso gegenüber unserem Nächsten. Viele Beziehungen scheitern heute in letzter Konsequenz deshalb, weil Menschen nicht mehr bereit sind, ihrem Partner zu dienen, sondern weil sie sich an und in dem bedienen. Wie bei so einem Bankkonto. Die packen nichts drauf, die nehmen immer nur runter. Und irgendwann wundert man sich, dass das Bankkonto in roten Zahlen ist und der Bankrott erklärt werden muss. So sollen wir aber nicht halten. Wir sollen Diener sein. Wir sollen Gott dienen und unserem Nächsten dienen. Und damit setzen wir die Liebe um. Übrigens, all die großen Apostel, der Petrus hier, der Paulus, der Jakobus, wenn die ihre Briefe begonnen haben und haben sich selber vorgestellt, das war früher in der Antike so, da hat man geschrieben, wer man ist, dann steht da drin, Paulus, Knecht Gottes. Und auch bei Petrus, Petrus, Knecht Gottes, ein Knecht des Allmächtigen. Und auch bei Jakobus, immer wieder, das war denen bewusst. Die waren nur Diener, Knechte. Und so müssen wir auch Gott gegenüber dastehen. Natürlich dürfen wir den um Dinge bitten und fragen. Aber wir sollen uns auch anhören. Wir sollen uns auch anhören, was er uns zu sagen hat von unserem Leben. Und darauf hören, was er uns befiehlt. Denn wir sind die Knechte, er ist der Herr. Und so hat er auch für uns gewünscht, dass wir unseren Mitmenschen begegnen. Nämlich als Dienende. Und das zwar aus freien Stücken. Nicht etwas, was wir genau planen, sondern etwas, was aus uns herauskommt, automatisch. Luther hat einmal gesagt, er hat übrigens nach rechter Demut gesucht. Und er ist lange Jahre diesen Weg der Selbsterniedrigung gegangen. Als schwarzer Augustiner-Eremit in diesem Mönchsorden, wo er zunächst eingetreten war, da hat er sich gepeinigt und gepeinigt und wollte demütiger und demütiger werden. Aber das hat er aus sich selbst heraus probiert und ist daran fast zerbrochen. Das ist nicht Demut, wenn man sich bewusst macht, was muss ich tun, um demütig zu sein. Sondern Demut ist eine Grundhaltung, die mir Gott im Heiligen Geist schenkt. Luther hat dann einmal gesagt, als er dieses Stadium überwunden hatte, hat er gesagt, rechte Demut weiß nimmer, dass sie demütig ist. Wenn sie es weiß, dann ist es Hochmut. Also es gibt ja auch so Leute, auch im christlichen Bereich, die sind für andere da und auch in der Gemeinde sind die ganz aktiv, aber die machen das so halb berechnend. Die bilden sich noch auf das etwas ein, dass sie da demütig sind. Und so eine Geschichte erzählt der Herr Jesus in Lukas 18, der Pharisäer und der Zöllner im Tempel. Da kommt dieser Pharisäer hin und betet zu Gott. Und das ist jemand, der ganz viele demütige Handlungen tut, der gibt einen Haufen Geld weg. Und der fastet immer wieder, der dokumentiert vieles von den Entbehrungen, der knechtet sich selber. Das sagt er dann auch im Tempel. Er sagt, Herr, hier stehe ich, ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von alledem, was ich habe. Und dann kommt es. Und danke, dass ich nicht so bin wie dieser Sünder da. Zeigt auf den Zöllner. Der Zöllner, der geht aber nur hin und haut sie auf die Brust, senkt den Blick und sagt, sei mir gnädig. Der Pharisäer, bei all seiner äußeren zur Schau gestellten Demut, ist ein hochmütiger Mensch im Herzen. Der bekommt keine Gnade, da heißt es, der geht ungerechtfertigt nach Hause. Aber der Zöllner, der in seinem Herzen demütig ist, dem schenkt der Herr Gnade und der geht gerechtfertigt nach Hause. Und zu solch einem Leben ruft der Herr euch auf, mich und euch. Wir sollen demütig sein. Jetzt ist es wichtig für den Pastor, dass er der Gemeinde aus der Bibel nicht nur sagt, was sie zu tun haben, sondern auch, wie sie es zu tun haben. Wir sollen ja nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes sein, so lehrt uns der Jakobusbrief. Und um es ganz praktisch zu sagen, für die nächste Woche, für die nächste Zeit, wie es euch gelingen kann, wirklich demütig zu sein vor Gott, ist, dass ihr in allen euren Entscheidungen fragt nach dem Willen Gottes. Fragt bei allem, was er tut, was würde Gott in Jesus Christus jetzt an meiner Stelle tun? Und was will der Herr von mir, was ich tue? Nicht das zu tun, was ich selber denke, was richtig ist, sondern das, was der Herr an dieser Stelle tun würde. Übrigens, wenn ihr dazu nicht bereit seid, das zu tun in der nächsten Woche, dann spricht nachher beim Vater unser bloß nicht diese eine Bitte mit, dein Wille geschehe. Dann schweigt er besser. Also wenn er gleich beim Vater unser mitbetet, dein Wille geschehe, dann setzt er um. Es kann nicht sein, dass man hier dann das Amen spricht und rausgeht in die Woche und sagt, naja, ich lebe wie alle anderen auch. Nein, dann verpflichte ich mich, als Christ zu leben und den Willen Gottes zu tun, weil ich ja Diener bin, weil ich demütig sein möchte vor dem allmächtigen Gott. Das als Beispiel zu sagen, also, wenn ich mit meiner Frau in Urlaub fahren möchte und wir dann abends planen, wo soll denn das hingehen? Meine Frau möchte immer in den Süden, in die Sonne. Dann sagt die, du, ich möchte gerne nach Gran Canaria und ich sage, weißt du was, diesen Urlaub, bestimmst du mal das Ziel. Dein Wille geschieht. Und dann freut die sich. Ich gehe den nächsten Tag aber ins Reisebüro und plane einen Yachturlaub und in Ungarn und buche den auch direkt. Dann ist die zu Recht enttäuscht. Und so ist das auch, wenn wir im Vater unser das sagen. Herr, das bitten wir, dass dein Wille geschieht. Dann müssen wir uns ihm auch zur Verfügung stellen. Und das ist von dir gefordert in der nächsten Woche und natürlich auch von mir, dass wir versuchen, den Willen Gottes zu tun. Da gibt es jemanden, der uns dann einreden will, auch jetzt schon so ein bisschen, na, das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht in allen Bereichen den Willen Gottes, den Willen Jesu umsetzen. Das funktioniert nicht. Das ist ja Widersacher, da kommen wir am dritten Punkt gleich drauf. Aber bevor wir uns über den beschäftigen, müssen wir nach dem Festhalten über das Wegwerfen uns im zweiten Punkt Gedanken machen. Das erste war, dass wir etwas festhalten sollen, nämlich die Demut. Das zweite, was dieser Predigtext von uns fordert, ist das Wegwerfen. Das Werfen, das lesen wir, 1. Petrus 5, Vers 7, der Wochenspruch auch. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Eigentlich, liebe Brüder und Schwestern, müsste uns das ganz, ganz leicht fallen. Denn wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft. Und das kann jeder von uns beobachten. Zu Hause, da haben wir den gelben Sack, da haben wir die grüne Tonne, da haben wir eine schwarze Tonne, eine blaue für den Abfall. Die Batterien packen wir weg und man kann sich einmal beobachten, was man so eine Woche über alles wegwirft. All dem, was man vermeintlich nicht mehr braucht und das ist das Schlimme, auch Dinge wegwirft, die noch vollkommen in Ordnung sind und einfach aus Luxusgehabe weitermacht. Also das Handy, das 2 Jahre alt ist, das tut es noch voll und ganz, aber ich kriege ein neues. Oder der Fernseher, der so 3 Zentimeter flacher ist, mein Alter läuft zwar noch, aber der ist noch ein bisschen schicker. Also wir sind in der Wegwerfgesellschaft. Da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das Schlimme ist, dass wir nicht nur Sachen wegwerfen, wegschmeißen, das ist ja noch was für sich, die materielle Vergeudung, dass wir auch hingehen und Beziehungen wegschmeißen. Das ist ja auch so ein Kennzeichen unserer Zeit. Ja, der ist mir nicht mehr so hilfreich, also brauche ich mich bei dem nicht mehr zu melden. Oder in meiner Ehe, da habe ich jetzt eine Frau gesehen, die ist noch hübscher als meine eigene. Oder der Ehemann, der ist noch ein bisschen reicher, noch ein bisschen intelligenter. Also dann wollen wir das Alte mal hinter uns lassen. Auch darüber könnte man jetzt eine Menge sagen. Aber wisst ihr, in dieser Wegwerfgesellschaft gibt es eine Sache, die wir leider nicht wegwerfen. Die Heiden nicht und auch leider nicht die Christen. Das sind die Sorgen. Übrigens, das Sorgen ist ein Kennzeichen des Heidentums, wie Jesus eben im Evangelium gesagt hat. Sorgen ist ein Kennzeichen des Heidentums. Die werfen wir nicht weg. Christenheit ist eine Sorgen-Wegwerfgemeinschaft. Wer zu Jesus gefunden hat, zum allmächtigen Gott, weiß, dass der alles für einen getan hat und dass man keine Angst mehr zu haben braucht vor irgendetwas, der kann das Sorgen wirklich lassen. Wer das Evangelium tief verstanden hat, der braucht, der darf und der wird sich keine Sorgen mehr machen. Und deshalb hat Jesus das auch verboten. Eben das Evangelium gehört, dieses wunderbare Wort Matthäus 6, der mitgezählt hat, viermal verbietet es Jesus in diesen wenigen Versen. Sorgt euch nicht, streng verboten. Und doch tun wir das immer wieder, wir alle miteinander, ich und ihr auch. Aber Jesus sagt uns, wir sollen die Sorgen wegwerfen, wir sollen sie werfen. Und da habe ich mir auch ein paar Gedanken drüber gemacht, über diesen Vorgang des Werfens, damit wir das wirklich lernen für unser Leben, was wir damit zu tun haben. Das Werfen als solches, das kann man physikalisch gesehen in drei Prozesse untergliedern. Einmal in den Prozess des Beschleunigens. Zweitens in den Prozess des Richtunggebens. Und drittens in den Prozess des Loslassens. Das erste ist das Beschleunigen. Also wenn ich einen Ball habe, wenn ich den so in der Hand halte und ich will da oben auf die Orgel was hochwerfen, zum Gerd Glück unserem Organisten, dann reicht es nicht nur, dass ich den Ball die richtige Richtung da oben hingebe und dass ich ihn irgendwann auch loslasse. Nein, ich muss ihn auch beschleunigen. Wenn ich da keine Energie reingebe, also meinen Arm bewege und entsprechend da Energie in diesen Ball reinsetze, fliegt er nicht. Das wissen wir alle. Und so ist das auch mit unseren Sorgen. Wenn wir in die Sorgen keine Energie hineinbringen, die nicht beschleunigen, passiert da nichts. Ja, wie bringe ich denn nun Energie in die Sorgen? Nun, durch zwei Dinge. Durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Das hast du heute Morgen vielleicht schon gemerkt, als du gekommen bist mit deinen Sorgen. Dann hast du diesen Wochenspruch gehört. Dann hast du gemerkt, hallo, hier geht es ja um meine Sorgen. Und da hat sich schon was getan. Da wurde schon so ein bisschen bewegt. Wenn du jetzt um ins Gebet gehst und wirklich die dann wirklich nimmst und beschleunigst sie, dann tust du genau das Richtige. Das ist der erste Prozess, die Sorgen zu beschleunigen. Das zweite ist natürlich, dass man diese beschleunigten Sorgen dann in die richtige Richtung wirft. Also, nochmal den Ball aufgenommen, ich habe den jetzt beschleunigt und ich will den zum Gerd Lüben, zu unserem Organisten werfen, dann muss ich natürlich da oben hinzielen, dass das etwa ankommt. Da bringt es nichts, wenn ich den Ball an die falsche Richtung gebe und werfe hier in den Chorraum. Das ist auch ganz klar. Also, Sorgen muss man auch in die richtige Richtung werfen. Da sagt uns die Bibel, wo wir unsere Sorgen hinwerfen sollen. Auf ihn. Auf Jesus. Alle eure Sorgen auf ihn. Denn dieser Jesus sorgt für uns. Also mit den Sorgen nicht zur eigenen Frau gehen, nicht zum Arzt, nicht zum Finanzberater, nicht zum Therapeuten, auf Jesus. Mit meiner Frau, mit meinem Therapeuten, mit meinem Finanzberater, da kümmere ich mich um die notwendigen Dinge. Ich sage gleich noch den Unterschied, was es gibt zwischen Sorgen und das notwendige Kümmern. Aber meine Sorgen, bitteschön, da gehe ich nirgendwo anders hin. Psalm letzte Woche, Psalm 146, auch so ein wunderbares Wort, da hieß es, verlasst euch nicht auf die Fürsten, also die Mächtigsten in der Welt. Denn die sind Menschen, die können ja nicht helfen. So ist das. Wenn wir zu einem Menschen mit unseren Sorgen gehen, die können uns in letzter Konsequenz nicht helfen. Im Alten Testament gibt es eine Begebenheit, da ist der König Ahas und der hat Angst, dass sein kleines Land Israel zerschmolzen wird zwischen den damaligen Großmächten, zwischen den Aramäern und den Ägyptern. Treibt eine ganz kluge Außenpolitik. So ein Steinmeier vor 200.000 Jahren gewesen. Und der macht vieles richtig, aber mit seiner ganzen Angst, mit seinen Sorgen geht er immer nur zu seinen Politikern, zu den Beratern und geht nicht zum allmächtigen Gott. Da kommt der Prophet Jesaja, den schickt Gott zu ihm und sagt, lieber Ahas, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Dir hilft das alles nichts, wenn du mit deinen Sorgen zur falschen Adresse gehst, wenn du die in die falsche Richtung bringst. Die musst du zu Gott bringen. Da sind wir auch aufgerufen, unsere Sorgen zu Gott zu bringen. Und zwar nicht zu irgendeinem Gott, nicht? Da beten die Heiden ja auch zu. Also ich habe noch keinen erlebt, der die Krebsdiagnose bekommen hat und der bis dahin dann 40 Jahre auch behauptet hat, ich bin Atheist. Auf einmal merkt, alles bricht zusammen und dir dann nicht leise weinend die Hände fallt und sagt, Gott, wenn es dich irgendwo gibt, ich bitte dich um alles, aber nicht irgendein Gott, nicht irgendeine Macht, Jesus. Da bringt eure Sorgen hin. Diese ersten beiden Punkte, das Beschleunigen und das Richtung geben, das machen viele von euch, das weiß ich, das tue ich auch. Aber den dritten Punkt, da haben wir alle miteinander unsere Probleme. Das ist die Schwierigkeit, nämlich in dem Loslassen. Loslassen. Also wir beten ja sehr viel zum Teil. Ich kenne ja einige von euch jetzt schon ein bisschen näher, wird viel gebetet. Und wir beten natürlich auch zu unserem Herrn Jesus Christus. Aber wir lassen die Sorgen nicht los. Das wisst ihr also, wenn ich nun den Ball beschleunige und auf die richtige Richtung gebe, damit der Ball da oben den Erd auf der Orgel trifft, ne, dann muss ich den loslassen. Ich muss ihn loslassen. Und dann habe ich auch keinen Einfluss mehr, wenn er dann fliegt. In dem Moment, wo ich loslasse, ist das weg. Aber wir machen das mit unseren Sorgen im Gebet manchmal so, wie mit so einer Gummischnur. Die habe ich an den Ball gebunden, da habe ich geworfen, so ein bisschen fließt und sofort ist es wieder zurück. Ich hole es sofort wieder zu mir und beschäftige mich weiter damit. Jesus lässt hier Petrus genau dieses Wort des Werfens gebrauchen, damit er sagt, Leute, ihr müsst auch loslassen. Ihr müsst loslassen. Wenn man nicht loslässt und sagt, jawohl, jetzt habe ich es dem Herrn gebracht, dann bin ich wie die Heiden. Ist das ein Zeichen des Unglaubens? Dann gebe ich nämlich zum Ausdruck, Gott der Allmächtige wird mit meinem Problem nicht fertig. Das ist das in letzter Konsequenz. Auch wenn ich das erstmal abschreite. Entweder glaube ich wirklich, es gibt einen Gott in Jesus Christus, der hat mich lieb und der kann auch meine Probleme schaffen, der kann sich darum kümmern und das wird er auch tun. Oder ich glaube das nicht. Wenn ich das glaube, dann kann ich die dem geben und dann ist das auch in Ordnung. Ich möchte euch noch mal ein Beispiel sagen aus meiner jüngeren Vergangenheit. Vor einigen Wochen bin ich von einem sehr vermögenden Gemeindeglied unserer Gemeinde, das darf man sagen, eingeladen worden zum Mittagessen. Also ganz tolles Mittagessen hier in der Altstadt, war ein wunderbares Essen. Und wir haben wirklich zwei schöne Stunden dort in einem Restaurant verbracht. Konnten uns über vieles unterhalten, das war sehr angenehm. Ich bin in dieses Restaurant gegangen, ganz selbstverständlich, weil ich wusste, ich bin eingeladen, also nicht mal ein Portemonnaie mitgenommen. Das war ein schönes Essen. Das hätte ganz anders aussehen können, wenn ich da mit panischer Furcht reingegangen wäre, so nach dem Motto, wird mein Gegenüber wirklich bezahlen können? Und hält er wirklich seine Zusage? Und wäre dann hingegangen und hätte den viermal während des Essens angesprochen, hätte gesagt, lieber Bruder, ist das jetzt wirklich wahr, dass Sie für mich bezahlen wollen? Und haben Sie auch genug Geld dabei? Und würden Sie mir bitte mal Ihr Portemonnaie zeigen? Und dann noch zweimal aufspringen würde, würde zum Ober laufen und würde sagen, wissen Sie was, also wenn der nicht bezahlen kann, ich laufe schnell zur Bank rüber, ich ziehe dann das Geld runter, mir braucht keiner böse. Wir hätten das ganze Mittagessen zerstört, das wäre alles nichts Richtiges gewesen und es wäre nicht die schöne Begegnung gewesen, die wir haben dürfen. Genauso ist es, wenn wir Gott nicht vertrauen. Das, was ich hier selbstverständlich gemacht habe, dass ich jemand vertraut habe, der mir gesagt hat, ich lade Sie ein und das auch dann angenommen habe, genauso darf ich einnehmen, wenn Jesus mich einlädt und sagt, hey, Olli, schmeiß all deine Sorgen auf mich. Ich sorge für dich. Wenn mir das der Herr zuspricht, das tut er, dann darf ich mich darauf verlassen. Denn das ist nicht ein Mensch, das ist der allmächtige Gott. Das ist etwas Wunderbares, dass dieser Gott da ist und so eine Verheißung schenkt und das auch tut. Es liegt nur an uns, dass wir es auch annehmen. Und dazu möchte euch der Herr durch diese Predigt neu Mut machen. Mit deinen Sorgen darfst du wirklich zu Jesus kommen. Wirf sie auf ihn. Du darfst dann wissen, dass er sich darum kümmert. Dass er letztlich alles tut, um sich mit diesem Problem zu beschäftigen. Wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Wir brauchen uns nur noch um das Notwendige zu kümmern. Das ist auch der Unterschied zwischen Sorgen und Kümmern. Sorgen ist das ängstliche, schmerzliche Vorausdenken in die Zukunft, ohne die Gewissheit, mit den drohenden Schwierigkeiten fertig zu werden. Das heißt nicht, wenn man nicht mehr sorgt, dass man sich auch nichts mehr kümmert. Das soll man schon tun. Ich soll mich vernünftig um die Ausbildung meiner Kinder kümmern, ich soll mir auch regelmäßig Gesundheitsvorsorge vom Arzt geben lassen, all diese Dinge. Aber ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen, weil um die Sorgen kümmert sich ein anderer. Darum kümmert sich Jesus Christus. Wir haben es im Wochenpsalm eben gehört, zu Beginn. Es ist um sonst, dass ihr früh aufsteht und euer Brot mit Sorgen esst? Ist ein anderer da, der sich um die Sorgen kümmert? Das Kümmern um das Alltägliche, da sind wir gerufen. Aber für das Sorgen, da ist Jesus Christus da, für das ängstliche, schmerzliche Vorausdenken in die Zukunft. Ja, und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Punkt, ich habe versucht, euch jetzt klar zu sagen, was wir zu tun haben. Das sagt der Bibeltext ja ganz deutlich. Wir sollen die Sorgen wegwerfen. Aber jetzt geht es um das Wie. Das muss ja auch gesagt werden. Ja, wie gelingt das denn endlich mal, dass ich loslassen kann, dass ich befreit bin davon? Da wird manch einer denken, ich wünsche mir ja nichts Sehnlicheres, als endlich von diesen Drücken, von diesen Ängsten wegzukommen. Und da will ich euch einen Tipp weitergeben, den der größte Seelsorger aller Zeiten gegeben hat, nämlich Jesus selber. Er sagt, was wir machen sollen, wenn wir Sorgen sind, nämlich eben auch in diesem Evangelium. Das haben wir schon so ein bisschen überlesen. Also wenn euch das nicht gelingt, die Sorgen loszulassen, gebe ich euch diesen Tipp Jesu weiter. Der sagt nämlich, schaut die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht. Der himmlische Vater ernährt sie doch. Schaut die Lilien auf dem Felde an. Wie sie gekleidet sind. König Salomo in aller seiner Pracht ist nicht so angezogen gewesen, die eine von ihnen. Und dann sagt es, glaubt ihr denn nicht, dass die Vögel und dass diese Blumen viel weniger sind als ihr und dass er viel mehr für euch tut? Also wenn du das nicht kannst im Moment, möchte ich dir das einfach empfehlen, umzusetzen, dieses praktische Beispiel, was Jesus sagt. Dann setz dich in der nächsten Woche einfach mal hin und nimm dir mal eine Stunde Zeit und schau dir die Vögel an vor dem Hintergrund, was der Herr für diese Vögel tut, für die Raben, für die Möwen, egal was so bei dir und bei ihnen im Garten rumfliegt. Dann mach dir klar, viel, viel mehr als sich der Herr um diese Vögel oder um diese Linie, wenn du welche hast und so hol dir welche aus der Gärtnerei, viel mehr als sich der Herr darum kümmert, kümmert er sich um dich. Kannst du dir wirklich das schenken lassen, was hier in diesem Wochenspruch steht. Und dann hast du vielleicht die Kraft auch loszulassen von deinen Sorgen, ein besseres Leben zu führen, was der Herr für dich will. Aber, und jetzt kommen wir zum Dritten, es gibt jemanden in dieser Welt, der will, dass wir uns Sorgen machen, dass wir gequält werden durch unsere Sorgen. Und es gibt jemanden, der nicht möchte, dass wir demütig dienend handeln gegenüber unserem Nächsten, sondern er möchte, dass wir uns an anderen bedienen, dass wir sie kaputt machen. Das ist der Widersacher. Das ist der Teufel, von dem heißt es hier, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in die Welt gehen. Wir sollen nach dem Festhalten und dem Wegwerfen widerstehen. Widerstehen ist eine Haltung, die sich durch zwei Dinge auszeichnet. Erstens durch die Verweigerung des Gehorsams. Zweitens durch das Einnehmen einer Abwehrhaltung. Und das sollen wir machen gegen all die bösartigen Strategien des Teufels. Und der arbeitet auch wiederum durch zwei Hauptstrategien. Der Teufel hat zwei Hauptstrategien. Erstens, er kämpft gegen das Wort Gottes. Wo immer der hinkommt, kämpft er gegen das Wort. Immer und immer. Und zweitens, er will uns in unseren Ängsten gefangen halten. Das ist sein Ziel. Damit arbeitet er. Und diesen beiden Dingen, den sollen wir den Gehorsam verweigern und eine Abwehrhaltung einnehmen. Wisst ihr, der Kampf gegen das Wort Gottes von Anbeginn an, bis um die Schöpfungsgeschichte, das ist gewesen mit Adam und Eva im Paradies. Da gibt es diese Diskussion ganz zu Beginn, das ist symptomatisch, so arbeitet er immer. Da geht er zu Eva und sagt, als erstes so zweifelt, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht von diesem Baum essen. Derben, wie euch Gott gesagt hat. Nein, nein, ihr könnt ruhig von diesem Baum essen. So arbeitet der Widersacher von Anbeginn an. Lukas 8 lesen wir über das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld von dem Sämann. Da heißt es bei dem ersten Ackerwurf, wo der Samen auf den Felsen fällt. Da heißt es dann, der Samen ist das Wort Gottes und der Widersacher kommt, der greift ihn sofort weg. Überall da, wo wir das Wort Gottes nicht reichlich wohnen lassen, wo uns da triumphiert, der Widersacher schon, denn er kämpft gegen das Wort Gottes. Und er macht uns dann glauben, dass das, was er sagt und was uns unsere Ängste einflüstern, dass das richtig ist. Ich habe vielleicht nicht genug Geld gespart, um meine Zukunft zu sichern. Deshalb muss ich mich viel mehr anstrengen, muss auch viel mehr investieren, mir Gedanken und Sorgen machen. Der Widersacher verstärkt sowas. Oder das Sabbatgebot, wo es da heißt, 6 Tage sollst du arbeiten, den 7. uns der Widersacher auch einredet, naja, es gibt doch Ausnahmen und hier mal eine Ausnahme und hier mal eine Ausnahme und so ein bisschen immer weiter. Da gilt übrigens das Cicero-Wort, wehret den Anfängen. man erst mit anfängt wegzuschneiden, das ist wie bei so einem Dammbruch, dann geht auf einmal alles kaputt und hat man das Wort Gottes unterhöhlt. Oder wenn es da heißt, du sollst nicht Ehe brechen halt, ne? Wenn der Widersacher uns dann einredet, naja, jetzt hier auf dieser Messe, das wird doch niemand merken, wenn ich da mit der Sekretärin da mal heute Abend essen gehe und naja, wenn sich irgendwas ergibt, kriegt ja keiner mit, nicht wahr? Und es geht immer so weiter, auch mit uns Leute, die depressiv sind. Gottes Wort sagt, dass wir als ein Ebenbild geschaffen sind, dass er uns lieb hat, dass wir wertvoll sind. Und der Widersacher redet uns dann ein, na nein, du bist nichts wert, du hast nichts geschafft in deinem Leben halt, ne? Dein Leben ist doch umsonst und vergeudet halt. So arbeitet der Widersacher, er stellt das Wort Gottes in Frage und er arbeitet mit unseren eigenen Ängsten immer wieder. Und dem sollen wir Widerstand leisten, den Gehorsam verweigern. Überall da, wo das Wort Gottes in Frage gestellt wird, auch nur ein bisschen gezweifelt wird, wir wollen an Eva denken, da sollen wir den Gehorsam verweigern, sofort. Und das nächste ist, wir sollen eine Abwehrhaltung einnehmen. Luther sagt einmal, dass die Vögel über unseren Häuptern kreisen. Das können wir nicht ändern. Aber wir können verhindern, dass sie auf unserem Kopf ein Nest bauen. Und genauso sollen wir eine Abwehrhaltung einnehmen. Wir sollen eine Abwehrhaltung einnehmen gegen all das, was am Bösen da ist. Das ist in dieser Welt. Hier in dieser Welt tobt ein Kampf der dunklen, finsteren, dämonischen Mächte gegen das Gute in Jesus Christus. Die haben schon verloren, die finsteren Mächte. Aber die versuchen, viele mit in den Abgrund hineinzureißen. Aber wir sollen widerstehen, so sagt uns der Herr. Er sagt, wir sollen widerstehen gegen das, was der Teufel versucht, mit uns zu machen und uns zu zerstören und die Menschen, mit denen wir leben. Doch hier ist wieder die Frage, wie kann das denn gelingen? Wie kann ich denn widerstehen? Wie funktioniert das denn ganz praktisch? Dazu möchte ich zum Schluss kommend eine ganz kurze Stelle aus dem Galaterbrief, aus dem Epheserbrief lesen, wie das funktioniert. Da ist nämlich die Rede von Epheser 6, dass wir eine Waffenrüstung anziehen müssen. Denn der Widersacher kämpft gegen uns, da müssen wir gewappnet sein, wie in einem Kampf. Wenn früher die Ritter aufeinander trafen und einer hatte keine Rüstung an und keine Waffe und traf an einen bewaffneten, gerüsteten Mann, dann hatte der sofort verloren. Wir müssen uns auch für diesen Kampf gegen den Widersacher wappnen. Wir müssen uns da stärken, um zu widerstehen. Schreibt der Apostel Paulus, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren dieser Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Nehmt den Helm des Heil und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist. Das sagt uns Gott ganz praktisch, wie wir widerstehen sollen. Mit dem Helm des Heils, mit dem Schwert Gottes, mit dem Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Und das kann praktisch so aussehen. Also ich sage einfach mal ein paar praktische Beispiele, damit ein bisschen Fleisch dran kommt, auch wenn du dich vielleicht in dem einen oder anderen jetzt nicht wiederfindest. Also wenn du zum Beispiel Probleme mit deiner Sexualität als Mann, mit der Pornografie hast, dann sag nicht, klick immer wieder auf diese verbotenen Seiten. Nimm dir die Bergpredigt Matthäus 5, wo Jesus vom Ehebruch spricht. Nimm dir die Bibel, leg sie neben deine Tastatur, neben deinen Computer und lies das ganz laut vor. Und dann versuch dich einzuklicken. Dann lass Jesus durch sein Wort kämpfen. Aber wenn du sagst, ja, die Bibel nehme ich mal schnell, die schließe ich mal schön in meinen Schrank ein, von allem weg hier, mach ein bisschen dunkel. Nein, dann nimm Jesus mit dazu, lass ihn reingucken. Lass ihn dein Schwert sein durch den Geist. Oder wenn du momentan anders fällt, ganz tief unten drin bist, weil du traurig bist und meinst, hier komme ich nicht mehr. Dich vieles bedrückt, dann möchte ich dir den Psalm 23 anbefehlen. Nimm den Psalm 23 in der nächsten Woche, schreib den ab und nimm den überall hin mit, wo du gehst. Und lies ihn dir immer wieder durch, vor allen Dingen diesen Vers 4. Ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stimm und Stab trösten mich. Nimm den mit. Und wenn der Teufel dich anficht mit all dem, was so selbstverständlich ist, mit deiner Sorge, mit deinem Elend, dann nimm dieses Wort und lass Gott durch sein Wort kämpfen. Das ist das Schwert. Wir selber können das nicht. Und dann darfst du beten. Das heißt ja auch, ihr betet alle Zeit. Macht das ganz praktisch. Nur so können wir widerstehen. Glaubt ja nicht, dass ihr dem Widersacher alleine widerstehen könntet. Ohne Gebet und Wort könnt ihr gar nichts machen. Da räumt er euch so weg. Gegen das Wort hat er keine Chance, weil das Wort selber der allmächtige Gott ist. Oder wenn du zum Beispiel, ein drittes Beispiel ganz praktisch, wenn du im Streit mit einem Menschen bist, im Unfrieden, und du willst das jetzt klären, dann möchte ich dir Kolosser 3, Vers 1 bis 17 empfehlen. Nimm das mit. Lies das durch, mach das Streitgespräch, nimm die Bibel mit, leg sie auf und schreibe auf den Tisch und sag, das ist meine Marschroute, was da drin steht. Von der Demut, von dem Vergeben, von dem auf den anderen zugehen. Nimm das mit, lass das einfach wirklich dann für dich beherrschend sein und lass es auch wirklich dich regieren. Das ist dann das Schwert Gottes. Dann bist du nicht Werkzeug des Widersachers, sondern dann kann Gottes Geist dich leiten. Wenn es so sein sollte, wenn du sagst, ja, ich habe aber ein ganz anderes Problem, dann darfst du dich gerne an den Pastor wenden oder an einen anderen Bruder, den du dann fragen darfst, Mensch, was kannst du mir denn geben? Welches Schwert, was empfiehlst du mir denn? Dass du es ja mitnimmst. Das Schwert des Glaubens, nämlich das Wort Gottes. Wenn wir das haben, das Wort Gottes, wenn wir das Gebet haben, dann können wir widerstehen. Die dreimal das Predigt. Drei Dinge, die wir geheißen sind zu tun. So haben wir es jetzt gehört. Das Festhalten, das Werfen, das Widerstehen, das Festhalten an der Demut, das Werfen unserer Sorgen auf Jesus und das Widerstehen dem Widersacher. So möchte ich euch zurufen. Lasst uns nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes Gottes sein. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.